Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diesseits von Eden, dem Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol, sagt Henning Klingen. Diesmal geht es nicht etwa um die harte theologische Debatte, um Themen und Thesen, sondern ich möchte die neue Entspanntheit im Umgang miteinander nutzen, um einfach mal rauszukommen und Ihnen Leute und Plätze vorzustellen, an denen Theologie getrieben wird. Den Anfang möchte ich machen heute mit einer Begehung des Hauses in der Schenkenstraße in Wien, des Hauses der Theologien, wenn man so möchte. Denn dort finden sich unter dem einen Dach drei Einrichtungen: die Katholisch-Theologische Fakultät, die Evangelisch-Theologische Fakultät und das Institut für Islamisch-Theologische Studien. Und für alle Nicht-Ortskundigen: das Haus in der Schenkenstraße findet sich direkt im ersten Bezirk im Herzen der Wiener Innenstadt, gleich hinter dem Burgtheater. Aber jetzt würde ich mich freuen, wenn Sie mich bei meiner kleinen Tour in dieses Haus der Theologien begleiten würden. Verabredet bin ich nämlich sowohl mit Studierenden als auch mit Professorinnen und Professoren.
So, wir gehen durch viele Räume und Flure.
Oh,
eine romantische Teeküche.
Hol dir was.
Ja, gerne. Schauen wir mal kurz. Kartenlesefieber. Also, ich halte das mal hier hin. Ah, Maschinenarbeit. Die erste Hürde schon mal genommen. Sehr gut. Nehmt ihr auch was?
Ein Wasser,
okay.
Also hallo, ich bin die Farisa Bisaeva, ich bin 22, ich studiere jetzt den Bachelor Islamisch-Theologische Studien bereits im sechsten Semester, also drückt mir die Daumen, wenn alles gut läuft, bin ich dann fertig mit dem Semester und ich bin jetzt seit fast einem Jahr in der Studienvertretung.
Ja, mein Name ist Janko Peinig, ich studiere jetzt doch schon seit 10 Semestern. Ich bin eben auch in der Fakultätsvertretung von der Evangelisch-Theologischen Fakultät und das jetzt auch, glaube ich, jetzt schon seit 5 Jahren. Ich weiß manchmal selbst nicht, wie es dazu gekommen ist, aber ja, mal schauen, wann ich fertig werde. Da bin ich noch nicht so zuversichtlich wie du.
Und du hast eben wo wir hier hingegangen sind, durch die Gänge gesagt, du wärst so ein außergewöhnliches Gewächs. Was hat es damit auf sich?
Ui, das würde ich jetzt einmal sagen, das fängt bei mir in der Kindheit an. Ich bin eigentlich freikirchlich erzogen worden, also aus dem mennonitischen Rahmen komme ich heraus, habe eben das konservativ-christlich Bibeltreue, wenn man es jetzt so nennen möchte, erlebt und bin so erzogen worden, habe mich dann dagegen gestemmt, habe mich dann zum evangelischen Glauben entschieden und bin konvertiert gegen den Willen meiner Eltern und habe halt da die Kirche so wie, ja, eher die katholische Tradition kennengelernt und lieben gelernt und ich würde sagen, unter den evangelischen gehöre ich wirklich zu den hochkirchlichen katholischen eher. Also bei mir auf der Fakultät sagen sie ganz gerne, du gehörst eigentlich fast mehr zu den Katholiken und die Katholiken sagen, Alter, wenn wir dich anschauen, dann gehören wir zu den Evangelischen.
Farisa, gibt es bei dir auch so eine zweite Biografie neben der offiziellen Studienbiografie, was du, aus welcher Tradition du kommst, was man wissen muss zu dir und zu dem, wie du zum Islam gekommen bist und warum du das studierst und welche Schwerpunkte vielleicht?
Das ist top secret, nein, Spaß beiseite, also ich glaube, so wie bei dir ist das jetzt bei mir nicht so ganz, aber also es war nicht geplant, dass ich Theologie studiere. Theologie war so ein Überbrückungsjahr ein bisschen, weil ich dachte, nein, ich Medizin, Theologie ist so ein Nichtsfach, da werde ich sicher nicht meine Zeit hinein investieren. Ja, weil ich habe das auch vom Religionsunterricht gekannt. Ich war da einfach teilweise oft unterfordert und habe gedacht, was wird da groß im Studium dann noch sein? Dann habe ich angefangen. Und dann wurde es problematisch, es hat mir ein bisschen zu sehr gefallen. Du weißt so, wir haben jetzt ein Problem. Du wolltest Ärztin werden, was machst du jetzt mit dem Theologiestudium? Und dann war das richtig schlimm, so, oh mein Gott, und dann mache ich irgendwie beides zusammen und bla bla bla. Und schlussendlich habe ich dann gemeint, okay, ich mache mal mein Theologiestudium zu Ende, vielleicht mag ich ja danach noch Medizin machen. Und im Moment sage ich, ich mache gerne auch noch den Master. Also ja, Theologie war nie geplant. Und was mich aber super überrascht hat, war einfach die Komplexität des Faches, was im Religionsunterricht ein bisschen total untergegangen ist. Und da war ich so, da muss man ja wirklich lernen. Das war so überraschend, auch wie viel man lernen muss. Und weil ich kenne das jetzt auch in meinem Umfeld, wenn ich sage Theologie, also machst eh nichts. Ich würde gerne nichts machen, ich mache mehr, als ich vorhatte zu machen. Ja, also so viel dazu. Ja,
werdet ihr denn auch tatsächlich im Freundeskreis, du hast gerade schon gesagt, dass es auch, was macht man mit Theologie? Wird man ein bisschen angeguckt wie ein Außerirdischer, wenn man sagt, man studiert Theologie?
Ja, also, dass wir ein Außerirdischer angeschaut werden, ja, zu einem gewissen Grad schon. Die erste Frage, wenn es jetzt vom außerhalb des Freundeskreises ist, ist dann meistens evangelisch oder katholisch? Und wenn ich dann sage evangelisch, dann, ach so, okay, dann darfst du eh heiraten. Also das ist so die typische Sache, die immer gesagt und gefragt wird. Man wird schon manchmal ganz gern angeschaut, so ja, aber ganz selten, bei mir ist es weniger der Fall, dass sie sagen so, oh, du machst eh nichts, sondern da fragen sie dann meistens eher so, warte mal, habt ihr nicht Sprachen, die ihr lernen müsst? Und dann sage ich, ja, Latein, Hebräisch und Altgriechisch im Endeffekt. Und sie dann so, oh Gott, na, das wäre nie was für mich, sowas, na. Das, ja.
Bei Sprache kann ich mich aber anschließen, weil wir müssen zum Beispiel Arabisch lernen, aber wirklich so Altarabisch mit der ganzen Grammatik. Und das ist, ja, ist schwer zu schlucken. Ja, aber sonst bezüglich dem, wenn ich Theologie studiere, habe ich aber jetzt auch Beizeit, also ein bisschen so, ich kann die Lektion in zwei teilen, nämlich einmal eben nach dem Motto, studierst eh nichts. Oder urverschwendetes Talent. Ich habe gedacht, aus dir wird wirklich was. ja, ist urschade drum, jetzt machst du nur Theologie. Und aber dann auch immer dieses, ja, aber Islam bringen sie an der Uni bei, was bringen sie da überhaupt bei? Also mit welcher Agenda, was wird dir da beigebracht und wird da jetzt so ein Euro-Islam, der propagiert nach Motto, alles, was der Staat gerne von der Religion hätte, wird jetzt euch reindoktriniert und so. Aber da muss ich auch wirklich sagen, das ist ein sehr, sehr großes Plus von einem Uni-Kontext. Das ist auch cool, dass das jetzt nicht wirklich in der Moschee ist, sondern auf einer Uni. Es ist nicht die Aufgabe, dass eine bestimmte Meinung durchgesetzt wird, gar keine, egal wem sie jetzt passt oder nicht passt, sondern die Aufgabe ist, dass dir die Meinungsvielfalt dargestellt wird und du entscheidest dann als mündiger Mensch, gut, was passt zu mir.
Nun haben wir jetzt 2 Jahre Corona hinter uns, grosso modo gesagt, wo auch die Fakultät oft zu war und wo Veranstaltungen nur online stattgefunden haben. Jetzt geht es wieder und wir sind eben durch die Reihen, durch die Gänge gegangen, ziemlich leer, wenig los. Man könnte natürlich meinen, hinter jeder Tür wird gedacht, gearbeitet, seminariert, was auch immer. Aber oft sind, nehme ich mal an auch, warum soll es hier an der Uni anders sein als bei Veranstaltungen bei anderen, ist es schwer, die Leute wieder aus dem Homeoffice, aus dem Zimmern zurückzuholen. Ist es an der Uni auch ein bisschen leerer geworden?
Das ist eigentlich total lustig, weil ich kann jetzt nur von unseren Studierenden sprechen, da sind die meisten eigentlich ganz glücklich, wieder vor Ort zu sein, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass im Distance Learning wir viel mehr leisten mussten als davor. Und es ist halt angenehmer, wenn wieder Mitarbeit und sowas wirklich gezählt wird. Und ja, jetzt keine Unterstellung an niemanden, aber man muss halt ein bisschen weniger machen, als wo es Distance war. Und ich glaube auch den Leuten hat aber der Kontakt zueinander gefehlt, weil ich finde so Studien, wo wirklich auch geisteswissenschaftlich halt sehr, sehr viel mit Denken und Reflektieren zu tun haben, andere natürlich auch, aber ich glaube, da ist der Fokus ein bisschen stärker und dann braucht man den Austausch sehr, finde ich. Und das ist dann halt auch cool, wenn du gerade was gemacht hast, dann fragst du deine Sitznachbarin, hey du und ja, weißt du und das und dieses aktive Diskutieren, das fehlt dann halt sehr, überhaupt bei so einem Studium. Und ich glaube, da sind unsere Studierende eh recht froh, dass wir wieder vor Ort sind und deswegen haben wir jetzt nicht die große Problematik, dass die Leute nicht kommen würden, zum Glück.
Ja, also ich muss sagen, da schaut es bei uns ein bisschen anders aus, würde ich sagen. Also Studierende kommen schon wieder zum Studium selbst her, aber es ist weniger wie vorher. Das merken wir schon sehr stark. Das ja mit Online-Veranstaltungen, das war ein relativer Flop, muss ich sagen. Es war, glaube ich, zu viel grundsätzlich während der Corona-Zeit schon damals. Es hat zu viele Online-Veranstaltungen gegeben, man hat es dann nicht mehr wollen, weil der persönliche Kontakt natürlich fehlt. Und ich glaube, über die Zeit haben sich sehr viele bei uns so persönlich einfach auf den Weg gemacht und versucht, persönlich irgendwie Kontakte zu schließen oder persönlich draußen was zu unternehmen, so dass wir schon merken, wenn wir was veranstalten, jetzt auch wie beim Euderfest oder sowas, dass schon weniger Menschen da sind und vor allem dieses Ansprechen. Digitale Werbung zum Beispiel funktioniert nicht mehr ganz so gut wie vorher. Also es sehen schon die Leute, aber sie nehmen es nicht mehr so ernst. Und auch auf der Fakultät, wenn man Plakate aufhängt zum Beispiel, wird es dann auch manchmal schwierig, weil sie einfach vorbeigehen. Das ist, ich glaube, der Informationsfluss war so viel in den letzten Jahren, dass es zu viel war eigentlich schon.
Wir haben sehr viele Hörer aus dem deutschen Sprachraum. Ja? Mehr als die Hälfte von diesem Podcast kommen aus Deutschland. Und wir wollen natürlich ein bisschen die Werbetrommel rühren für die theologischen Fakultäten in Österreich. Jetzt, wenn ihr für Wien, für dieses Haus oder für Wien als Standort die Werbetrommel rühren würdet, womit würdet ihr es machen? Was wären so Dinge, so Goodies, wo ihr sagt, deswegen kommt nach Wien bitte zum Studium?
Natürlich via Studienvertretung. Nein, aber weil wir ein noch recht neues Studium sind, haben wir halt den Vorteil, wir haben noch ein großes Maß an Flexibilität. Teilweise haben auch wir als Studierende das Curriculum ein bisschen mit umgeändert, weil wir Beschwerden hatten, Wünsche hatten, Anregungen hatten. Und da wir auch noch ein bisschen kleiner sind, hat man auch die Professorinnen und Professoren noch ein bisschen für sich. Man kann auch noch viel fragen, man hat viel Zeit. Und das ist halt der Luxus, wie es ist so in anderen Studiengängen jetzt nicht ganz so gegeben. Genau, extrem. Und die gehen halt auch auf einen ein. Und Wien ist eine coole Stadt, erstmal gleich vorweg. Und also ich glaube einfach, wenn man eine coole Stadt haben möchte, wenn man coole Mitstudierende haben möchte und wenn man einfach den Luxus haben möchte von einem noch erst angehenden Studiengang und diese ganzen Privatprivilegien ein bisschen, dann sollte man zu uns kommen.
Ja gut, also so jung sind wir nicht mehr. Wir haben ja jetzt gerade 200 Jahre evangelisch-theologische Fakultät gefeiert. Also wir sind eine Spur älter. Aber bei uns ist es ja nach wie vor, wir sind eine relativ kleine Fakultät, haben wenige Studierende und dementsprechend kann ich auch sagen, bei uns den Professoren, dieser Kontakt, der ist schon sehr viel wert. Es hat fast ein bisschen was Familiäres zu einem gewissen Grad. Man darf es jetzt nicht übertreiben mit diesem Grundgedanken, aber es ist wunderschön, da zu studieren, diese kleine Gemeinschaft auch zu haben. Die Studierenden untereinander, wir versuchen, dass wir sehr gut vernetzt sind und dass wir auch zum Beispiel Schreibwerkstatt haben, dass man die Mitschriften untereinander teilt, sich gegenseitig vorbereitet. Ja, und ich muss sagen, ich würde vielleicht zur schönen Stadt Wien die Kulinarik hinzufügen. Also ich liebe traditionelles österreichisches Essen und das beste Schnitzel kriegt man immer noch bei uns in Wien. Also ja, aber ich würde sagen, die Freundlichkeit auch. Also viele Erasmus-Studenten aus Deutschland bei uns zumindest sagen, es ist so schön und es bleiben sehr viele immer gern da. Also irgendwie spricht das fast schon für sich, dass sie gern da bleiben.
Stiegen, wieder Stiegen in diesem Riesenhaus, aber ich bin beordert nach ganz oben in den 6. Stock zur evangelisch-theologischen Fakultät. Dort bin ich nach dem bisherigen Gespräch mit den Studierendenvertreterinnen eingeladen bei Frau Professor Uta Heil, außerdem dabei die Institutsvorständin des Instituts für Islamische Theologie, Frau Dr. Ibrahim. Und, jetzt bin ich ganz außer Atem hier bis in 6. Stock, der Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät, Professor Johann Bock. Wenn ich denn in diesem großen Haus irgendwann mal beim Himmel oben ankomme. So. Ja. Hallo, grüß Gott.
Grüß Gott.
Freut mich sehr, in dieser Runde dabei sein zu dürfen. Ich habe eben schon erklärt, wen wir hier sehen werden oder hören werden vielmehr. Aber vielleicht können wir kurz anfangen. Wir sitzen hier im 6. Stock der evangelisch-theologischen oder der Schenkenstraße, das ist die Heimat der evangelisch-theologischen Fakultät. Gastgeberin Frau Professor Uta Heil. Vielleicht könnten Sie sich kurz vorstellen, unseren Hörerinnen und Hörern, wer Sie eigentlich sind und was Ihre Leidenschaften in der Theologie angeht.
Ja, also wie gesagt, ich bin Uta Heil. Wir sind hier in meinem Büro und das ist im 6. Stock. Das ist also in diesem Gebäude der Schenkenstraße der oberste Stock. Und man kann hier also über die Dächer von Wien schauen und wird dadurch auch sehr abgelenkt vom Arbeiten, weil das einfach so eine gute Aussicht ist. Inzwischen bin ich hier seit 2015, also 7 Jahre. Ich kenne aber nur die Theologie hier in der Schenkenstraße. Wir waren aber ja nicht immer hier. Wir sind 2007 vom Rooseveltplatz hierhin umgezogen. Aha. Aber wir als Evangelische sind sozusagen bei den anderen Fakultäten, den steigen wir aufs Dach, ja, sozusagen.
Wir blicken, wenn wir hier aus dem Fenster schauen, natürlich auf viele Kirchen. Ich sehe die Michaelerkirche, ich sehe natürlich ganz weit da hinten auch oder gar nicht so weit eigentlich den Stephansdom. Das heißt, umzingelt von katholischen Kirchen hier. Wenn wir kurz direkt dann damit nämlich zum katholischen Vertreter kommen, Professor Johann Pock ist Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät.
Ja, grüß Gott, Hans Bock. Ich bin Steirer von meiner Herkunft her, habe auch ganz viele Jahre, ich habe inzwischen nachgerechnet 25 Jahre an der Universität Graz verbracht, dann 3 Jahre in Bonn und bin seit 2010 eben an dieser Fakultät eben auch schon in dieses Haus eingezogen, also als es schon in der Schenkenstraße diese gemeinsame Theologie gab. Ich selbst bin Pastoraltheologe, mich interessiert dann vor allem auch so auch die Gegenwart, habe aber auch ganz viele Interessen so in Bibelwissenschaften, Patristik, auch aus so meiner Genese her. Und für mich ist der Standort Wien einfach spannend, weil man hier im Haus die unterschiedlichen Theologien hat, aber eben auch, auch zusätzliche Konfessionen noch. Also bei uns studieren auch orthodoxe Studierende. Und in Wien hat man einfach alle Religionen und Konfessionen mit Personen unmittelbar im Umfeld, mit Häusern, aber eben auch mit den Begegnungsmöglichkeiten.
Bevor wir zu den Begegnungen und Kooperationen und dem Zusammenleben kommen, auch der Konfession und der Religion, mag ich noch unsere dritte Gesprächspartnerin begrüßen, die Institutsvorständin des Instituts für Islamisch-Theologische Studien.
Mein Name ist Rania Ibrahim, ich bin gebürtige Wienerin. Meine Eltern stammen aus Ägypten, die sind aber schon seit über 40 Jahren in Österreich. Also somit fühle ich mich als Wienerin durch und durch. Deshalb ist auch der Standort mitten in Wien, im Herzen von Wien, so besonders für unser Institut, insbesondere auch in diesem Haus, wo auch andere Theologien vertreten sind, die natürlich schon eine viel längere Tradition in Österreich haben als die islamische. Ich muss auch dazu sagen, dieses Zusammenkommen ist noch nicht so oft vorgekommen, obwohl wir auf Ebene von Lehrveranstaltungen auch immer wieder einen Austausch haben, der ganz, ganz toll ist, auch bei Studierenden sehr gut ankommen. Insbesondere hatten wir im letzten Jahr 2, 3 Lehrveranstaltungen mit den evangelischen Kolleginnen. Das ist super gut angekommen, hat auch super viel Spaß gemacht.
Wie war das in den letzten 2 Jahren? Wir sitzen jetzt bei Kaffee und Wasser entspannt zusammen, ohne Maske. Hier in den letzten 2 Jahren gab es ja immer wieder massive Einschränkungen. Es gab ganz viel Lehre elektronisch oder auf Distance Learning, digital. Wenn man jetzt durch die Gänge geht, ist es recht still, ist es ruhig. Sind die Leute alle am Arbeiten oder ist kaum jemand hier, weil alle trotzdem zu Hause sind? Wie ist das momentan, wenn es heißt, es geht wieder zurück in die Fakultäten, in die Unis?
Für uns ist es besonders wichtig, weil unser Institut noch sehr, sehr jung ist und dann kam Corona und es war eben, die Anfangszeit ist natürlich sehr, sehr wichtig, damit auch die Kolleginnen und Kollegen sich aneinander einspielen, dass wir unser Profil auch stärken und andererseits auch, dass die Studierenden sich auch bei uns wohlfühlen und dass sie auch einen Bezug zum Institut herstellen können. Und durch diesen Einbruch natürlich ist dann sehr viel auch verloren gegangen, leider. Ich meine, die digitale Lehre hat dennoch irgendwie versucht, natürlich alles irgendwie am Laufenden zu halten. Aber man merkt es recht erst jetzt, meine ich, dass wieder Leben hineinkommt ins Institut, dass die Studierenden versuchen zu netzwerken, auch mit Studierenden von den anderen Fakultäten. Und das ist großartig und das ist sehr, sehr wichtig.
Ja, sind natürlich dieselben Probleme wie überall auch, dass man mit der digitalen Lehre sich zwar behelfen kann, Vorlesungen funktionieren noch eher, was Vortragendes ist und was man auch online verfolgen kann, aber gerade Übungen und Seminare, das ist halt problematisch, weil einfach wirklich das Gespräch, der gemeinsame Austausch und auch das sich gemeinsam wirklich erleben und die Reaktionen der anderen besser zu verstehen, das geschieht halt einfach besser, wenn man wirklich zusammensitzt im Raum.
Ich möchte das bestätigen und noch ergänzen. Was mir vor allem auch abgegangen ist, ist, dass die Studierenden untereinander sich auch kritisch erleben. In diesen digitalen Formaten ist es meist so dieses Gegenüber, die Studierenden und der Lehrende oder die Lehrende. Aber es gibt ja unter den Studierenden sehr, sehr unterschiedliche Positionen und das wird in solchen Online-Formaten einfach nicht fruchtbar gemacht. In Seminaren, in Präsenz, da kommen die dann ins Diskutieren. Also das wäre so ein wichtiger Punkt und das andere merken die Studierenden und wir merken es auch bei der Suche nach Personen für Gremien, für Funktionen, für Mitarbeit, dass es schwierig ist, auch für die Studierenden jemanden zu finden, weil sie sich gegenseitig kaum kennen.
Wie ist denn die Außenwahrnehmung der Theologie in Ihrer Sicht? Also wir sind hier mitten im Herzen der Stadt, wir sind in Blickkontakt zur Hauptuni, zum Hauptgebäude der Universität. Wir haben die katholische Fakultät, die eine der ältesten oder die älteste in Europa sogar ist. Die evangelische Fakultät, die jetzt ihr 200-Jahr-Jubiläum gefeiert hat. Die islamischen Studien, die noch jung sind, aber auch schon eine Geschichte haben sozusagen an dem Standort. Wie begegnet man denn Ihnen als Theologinnen und Theologen eigentlich sozusagen im eigenen Haus hier? Ist man immer der Außerirdische, wo man denkt, das machen die eigentlich Wissenschaft oder kriegen die das Geld fürs Beten? Oder wie begegnet man an der Uni Ihnen?
Das ist absolut unterschiedlich. Also es kommt wirklich drauf an, wen man trifft. Es gibt sehr große Vorbehalte gegenüber Theologie als Wissenschaft und das merkt man schon durchaus in manchen Gesprächen. Und da hat man dann schon auch was zu tun, die Leute zu informieren und was macht man überhaupt, wenn man Theologie studiert und was Theologie als Wissenschaft überhaupt ist und dass wir nicht irgendwie so ein erweiterter Gebetskreis sind und hier einfach nur Gottesdienst und Stuhlkreis etc. feiern, sondern dass wir wirklich eine Wissenschaft sind und eben gerade die, in der Wissenschaft unsere verschiedenen Dimensionen der Theologie von allen Sparten, von Ethik, vom Gottesdienst, bei der Geschichte war ich eben schon, von den Texttraditionen, dass das alles eben kritisch zu reflektieren ist. Und gerade dafür sind wir hier in der Theologie.
Was spannend ist aus meiner Sicht, ist, dass wir an unserem Institut eine doppelte Aufgabe haben, nämlich die Erwartungen der Studierenden einerseits, die sich oft überhaupt nicht mit dem deckt, dass sie dann bei uns letztendlich bekommen. Nämlich viele denken, dass sie hier Koran auswendig lernen, dass sie hier Glaubensgrundsätze lernen, Glaubensgrundlagen lernen, eher viel reproduzieren und lernen dann ganz was anderes. Wir haben unlängst eine Studierendenumfrage gemacht, wo fast ausschließlich alle geschrieben haben. Also wir haben uns das ganz anders vorgestellt. Wir haben gedacht, das ist viel konservativer. Wir haben gedacht, wir werden hier viel auswendig lernen. Das war dann eben nicht so, sondern es ist viel herausfordernder, weil wir selbst nachdenken müssen, weil wir eigentlich nur die Tools bekommen, um kritischer zu denken und so weiter.
Was manchen nicht so bewusst ist, ist, dass die Theologiestudien so ein Studium Generale darstellen, also wo man tatsächlich unterschiedlichste Methoden kennenlernt, historische, rechtswissenschaftliche, praktische Methoden, soziologisch, sehr viel Arbeit mit den Menschen. Das heißt, wir haben wirklich so eine Fülle an unterschiedlichen Zugängen zur Wirklichkeit und die Studierenden können sich da auch im Prinzip ein wenig aussuchen. Gehen sie in die Schule, gehen sie in den Medienbereich, gehen sie vielleicht auch in einen karitativ-sozialen Bereich. Also das merken auch manche. Und vor allem auch, wir haben hier einen sehr, sehr großen Forschungsschwerpunkt in Wien, wo es eben möglich ist, auch nicht nur eine Theologie, eine Religion zu studieren, sondern auch im Vergleich oder im Gespräch mit den anderen Religionen, die hier auch da sind, entweder an der Universität, auch gibt es ja auch Studium für Buddhismus und Hinduismus und so weiter. Das heißt, auch da gibt es viele Kooperationen. Ein Forschungszentrum, Religion and Transformation, verbindet so ein wenig auch viele dieser Forschungsinitiativen. Und über solche Initiativen werden wir sehr wohl auch als wirklich auch als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wahrgenommen.
Wenn ich noch ergänzen darf, zwei Punkte, was für die Außenwahrnehmung sehr wichtig geworden ist durch diesen Umzug hier in das Haus und die Zusammenlegung der Bibliotheken, dass gerade unsere Bibliothek unten im Keller ein Anziehungspunkt geworden ist und auch von anderen Fächern und Kollegen geschätzt wird und auch außerhalb jetzt des engen wissenschaftlichen Kontextes, weil das wirklich eine große Bibliothek ist. Unsere Bestände sind zusammengelegt, wenn auch nebeneinander gestellt. Es dauert ein bisschen, bis man sich zurechtfindet, aber man kann sich auch helfen lassen. Und das ist wirklich ein Fundus und ein großer Schatz, der da unten gepflegt werden muss. Ja. Für die evangelische Theologie ist es noch eine Besonderheit, dass wir hier so klein sind. Also im Vergleich zu den anderen Fakultäten an der Universität sind wir halt die kleinste Fakultät. Das kann man natürlich jetzt auch negativ sehen. Wir müssen zusehen, dass wir mehr Studenten bekommen und so weiter. Aber andererseits ist es natürlich ein sensationelles Betreuungsverhältnis, was man eher vielleicht in Harvard oder so suchen kann oder finden kann. Und die Betreuung von Studenten und Dozenten, das Verhältnis ist halt sehr gut. Und also wer hier keinen Kontakt findet, also abgesehen von den Schwierigkeiten durch Corona, ja, dann weiß ich es auch nicht, ja.
Und wieder stiegen, diesmal abwärts, zurück ins Foyer, wo ich zu einem letzten Gespräch für diesen Podcast den Studienvertreter der Katholisch-Theologischen Fakultät treffen werde. Super, der Kaffee ist fertig, danke.
Also ich bin Michael Zimmermeier, bin jetzt seit gut vier Jahren bei der Studienvertretung und selber studiere ich Theologie, weil ich im Priesterseminar bin, bin jetzt seit einem Monat auch Diakon, aber ja, bin eigentlich aus einem kleinen Dorf und da war es immer normal, dass man bei der Jugend dabei ist und in der Pfarr und in verschiedenen Vereinen Fußball. Und genauso war es dann für mich, nachdem mich dann doch einige ein bisschen überredet haben auch, dass ich sage, gut, hier auf der Uni will ich meinen Beitrag geben. Genau, und seitdem engagiere ich mich da in der Studienvertretung und hilf bei verschiedenen Festen und Events und so weiter. Mhm.
Du hast schon geschildert, du studierst Theologie und bist auch Priesterseminarist, also wirst und Diakon schon und wirst dann irgendwann geweiht zum katholischen Priester. Wirst du dann eigentlich draußen in der restlichen Welt angeguckt, wie von einem fremden Planeten, oder kann man sich schnell sagen, ach ja, der wird Priester?
Also so die bisherigen Reaktionen waren oft, okay, zuerst einmal ein bisschen überrascht, dass doch so ein junger Mann sich diesen Weg noch traut. Dann persönlich oft viele Rückmeldungen, die sagen, gut, du machst es wirklich super. Dass auch das Bild, was sie von der Kirche und deren Vertreter haben, aufgebrochen wird und gut verändert wird, sage ich mal. Und von dem her gibt es natürlich Leute, die immer wieder anfragen auch, okay, wieso, warum, glaubst du wirklich an das? Aber prinzipiell waren die Reaktionen oft sehr, sehr positiv.
Mhm. Nur ist ja die katholische Kirche in letzter Zeit immer wieder vermehrt wieder ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, rund um das Thema Missbrauchskrise und sowas. Das heißt, also auch die offiziellen Vertreter, auch die Priester haben ja keinen so guten Leumund momentan, stehen nicht gut da. Wie gehst du persönlich damit um eigentlich?
Es ist natürlich etwas, was die Glaubwürdigkeit der Kirche sehr angekratzt bis zu sehr zerstört hat. Persönlich, die Leute, die mich kennen, werfen mir da jetzt das nicht vor. Es wird zwar dann oft, sagen wir, die strukturellen Probleme deswegen kritisiert und vieles dann aus Grund für die Missbräuche genannt, wo oft Sachen zusammengeworfen werden, die vielleicht nicht unbedingt zusammengehören. Aber doch sehen viele dann auch die Möglichkeit, eben wenn jetzt einmal ein neuer Wind reinkommt und das fordern schon auch viele, dass sich einiges verändert, dass das mit jungen Priestern vielleicht mehr möglich ist, und da ermutigen mich auch welche. Also, dass ich wirklich kritisiert werde wegen den Missbräuchen, ich persönlich, ist ganz, ganz selten bisher.
Das meinte ich, und ich meinte eher, dass du ja per se dann für eine Institution einstehen musst auch in gewisser Weise, mit der du vielleicht gar nicht d'accord bist, oder?
Es ist natürlich ein Problem, weil das diametral gegen alles geht, wofür die Kirche eigentlich steht. Aber es lehrt einen auch die Demut und doch auch einzugestehen, dass die Kirche jetzt nicht alles davon, sage ich mal, Gott gewollt ist, was geschieht in der Kirche. Und auf das aufbauend muss man, glaube ich, auch dann einiges ins Selbstverständnis ändern, dass man dann auch wirklich sagen kann, gut, das ist geschehen, aber ja, deswegen nicht das Gute aus den Augen verlieren, was die Kirche so macht.
Nehmen wir mal eben einen Schluck Kaffee. Ja. Wo kommst du ursprünglich her, gebürtig?
Ich bin aus dem Weinviertel, Bezirk Hollerbrunn, Schöngrabern.
Okay, das heißt, der Studienort Wien vom Weinviertel aus war aufgelegt, war naheliegend, oder?
Genau, also ich habe auch die ersten zwei Jahre studiert und gearbeitet, bin hin und her gependelt und deswegen war für mich jetzt keine Alternative überhaupt im Blickfeld.
Aber man kann ja auch sagen, Wien hat durchaus was für sich als Studienort. Wenn du jetzt, sagen wir mal, den Hörerinnen und Hörern vom Podcast empfehlen würdest oder die Werbetrommel rühren könntest, kommt nach Wien, was wären denn so Alleinstellungsmerkmale, die du, oder Besonderheiten, wo du sagst, deswegen lohnt es sich, nach Wien zu kommen, abgesehen davon, dass man aus Hollerbrunn ist?
Also natürlich einfach, die Stadt bietet kulturell viel, wo vor allem Studierende oft interessiert sind, sei es Theater, Musik, Kunst. Das alles kann man dann verbinden, wo man als Studierender doch auch Zeit hat und viele Ermäßigungen nutzen kann, die man früher nutzen sollte, weil mit 27 sind sie aus. Und ja. Ansonsten, es ist einfach doch schön, wenn man mit mehreren studiert. Und das ist in Wien doch noch gegeben, auch an der katholischen Fakultät, wo andere katholische Fakultäten leider natürlich nicht so gut bestückt sind. Aber einfach dieses gemeinsame Studieren ist viel wichtiger für die Motivation als der Inhalt, würde ich sagen. Und das hat Wien doch. Und natürlich die Qualität des Studiums hier ist mit gewissen herausragenden Persönlichkeiten unter den Lehrenden doch auch gegeben, würde ich sagen.
Und damit verlassen wir das Haus in der Schenkenstraße. Ich hoffe, es war für Sie ein wenig was dabei und es hat Sie neugierig gemacht auf Theologie. In diesem Sinne bleiben Sie uns gewogen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Henning Klingen.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.